Die literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontis.
In deinem Reich gerätst du immer wieder in Abhängigkeiten. In deinem Reich bist du verantwortlich. In deinem Reich musst du alles kontrollieren. Sagt er, dafür sind wir nicht gemacht als Menschen. Wir kriegen das nicht hin. Wahre Freiheit finden wir in der Unterordnung unter den Willen Gottes, der ja unser Bestes will.
Willkommen, mein Name ist Dominik Klenk und ich spreche heute mit Jörg Albrecht über das Buch Gott, du musst es selbst erleben von Dallas Willard. Wir reden über den letzten Kongress von Willow Creek, über Glaube in Zeiten der Krise und wie man mit Dallas Willard das Leben im Reich Gottes einüben und mitgestalten kann. Es ist nicht lange her. Da hat in Deutschland einer der größten Gemeindekongresse stattgefunden, nämlich in Leipzig, der Willow Creek Kongress. Und Jörg, du verantwortest das ganz wesentlich mit. Seit über 2 Jahrzehnten ist das eine große Sache für die Gemeinden, aber auch für viele Einzelne so ein bisschen eine Tankstelle geworden, eine geistliche. Wie war der Kongress in 2 Sätzen zusammengefasst, den ihr gerade hinter euch habt?
Das lässt sich schwer in 2 Sätze fassen. Es war eine unglaublich intensive Erfahrung für uns alle. Es war im Vorfeld wahnsinnig schwer gewesen. Wir hatten durch die Corona-Geschichte ja abbrechen müssen 2020, dann 2022 im Februar den Kongress verschieben müssen, weil wir in keine Halle rein konnten. Das hat dazu geführt, dass über 3000 Leute sich wieder abgemeldet haben, was für uns wirtschaftlich eine Tragödie ist, weil wir nur die Einnahmen durch den Kongress haben. Und von daher waren wir jetzt mit 4000 Leuten in Leipzig, hatten im Vorfeld unglaublich Probleme. Serverausfall, keine E-Mails konnten verschickt werden. Leute haben abgesagt, Menschen sind krank geworden. Unser technischer Direktor bekam Corona in der Kongresswoche. Also ganz viel. Und dann wurde es ein echt intensiver, unglaublich berührender, tiefgehender Kongress, wo es so schien, als würden alle Puzzleteile zusammenfallen und es wurde etwas sehr viel Größeres als die Summe der Teile. Wir sind alle noch ganz geflasht und ganz tief berührt. Tolle Referenten, tolle Theaterstücke, tolle Musik, tolle Stimmung und man hat so den Eindruck, es hat echt Mut gemacht, vielen, die da waren. Und Resonanz ist auch fantastisch. Also von daher sind wir im Rückblick jetzt alle noch so sehr gesegnet.
Ja, das ist wunderbar. Es gibt ja das schöne Wort der alten Väter. Ich glaube, es heißt so etwa, bevor Gott ein Wunder tut, schafft er eine Unmöglichkeit. Vielleicht habt ihr das so ein bisschen durchdeklinieren dürfen, die Tage.
So ähnlich hat sich das auch angefühlt, ja. Zwischendrin dachte ich so, Gott, wenn du jetzt nicht einschreitest, dann sind wir echt hier am Ende. Aber es passierte dann und es passierte deutlich mehr, als wir uns zu träumen erhoffen gewagt haben.
Ich erinnere mich selber an einige der Willow-Kongresse, auf denen ich da war, das Thema Leiterschaft oft sehr weit vorne. Was liegt im Moment so vielleicht auch in der Nach-Corona-Zeit in der Luft? Was spürst du? Was bewegt die Gemeinden am meisten? Worauf gab es die größte Resonanz?
Also für mich war bei Willow-Kongressen das Entscheidende eigentlich gar nicht die Vorträge zum Thema Leiterschaft, sondern über all die Jahre waren es immer wieder Momente, in denen man plötzlich merkte, jetzt berührt Gott Herzen. Also das meine ich nicht mit emotional irgendwas Aufgeheiztes, sondern was sehr Tiefgehendes, was oft durch Kunst, Theater, Musik oder auch durch Vorträge oder irgendwas, aber da entstanden Momente, in denen Menschen plötzlich eine ganz intensive Erfahrung hatten, nach dem Motto, Gott hat meine Seele berührt. Und das ist für mich die Quelle der Veränderung von Kirche. Wenn Menschen aus dieser Berührung heraus agieren und aus dieser Berührung heraus jetzt anfangen, wieder neu zu leben, ihr eigenes Leben zu gestalten, ihr Gemeindeleben zu gestalten, ihre Verantwortung als Leiterin oder Leiter zu gestalten, dann wird daraus was, was also eine neue Qualität hat. Und das haben wir diesmal wieder enorm erlebt. Also auf eine wirklich intensive Weise, die irre war. Also dass ganz viele Leute offensichtlich tief berührt waren. Und dann das, was wir ja nicht machen können. Ja, wir können mit so einem Kongress einen Raum schaffen und hoffen und beten, dass es passiert. Aber wir können es nicht machen. Wir können es nicht orchestrieren. Und dann zu erleben, okay, wir sind alle am Start. Jeder gibt sein Bestes und wir hoffen. Und dann zu erleben, oh, jetzt ist es wirklich auch passiert. Das ist so das Irre. Also Leitung ist dann sozusagen Mittel zum Zweck. wir erleben, dass das Thema geistliche Reife, Leben im Glauben, Spiritualität, das nimmt in den letzten Jahren massiv zu.
Könnte es damit zusammenhängen, dass so ein bisschen auch die "Es geht uns allen wunderbar" Mentalität, ich sag mal auch der 90er und der Nullerjahre, wo Deutschland, Mitteleuropa doch sehr im Frieden und in Ruhe war, dass das jetzt durch Corona, durch Krieg, durch Krisen auch nochmal, dass es ein bisschen mehr an die Fundamente geht?
Absolut. Ich würde sagen, die Krise war eine Offenbarung oder hat zutage gefördert, dass wir an vielen Stellen von Kirche es nicht geschafft haben, Menschen wirklich in der Tiefe mit dem Glauben zu berühren, sondern dass wir ganz viel Konsumentenchristentum haben, Leute, die einfach eine Veranstaltung besucht haben, die das so ein bisschen als religiösen Zusatz für ihr Leben gesehen haben und dass in der Tiefe aber eigentlich nicht das passiert ist, was Jesus die Freude über den Schatz im Acker nennt, dass Leute etwas gefunden haben bei ihm, was sie zutiefst begeistert und was alles andere in den Schatten stellt. Die Krise hat offenbart, dass ganz viele Leute Programme konsumiert haben und dann während der Krise fragten, warum mache ich das eigentlich? Zu Hause bleiben ist auch ganz schön. Manche haben in der Krise den Anbieter gewechselt und sind zu professionelleren Streaming-Kirchen gegangen, die da das deutlich besser machen. Aber wir sehen hier eine deutliche Offenbarung eines Zustandes, wo ganz viele Leute jetzt auch die Frage stellen, ja meine Güte, wie erreichen wir das eigentlich denn, was wir wollen? Dass Menschen so aus einer inneren eigenen Überzeugung heraus jetzt wirklich Jesus folgen, von ihm lernen und mit ihm unterwegs sind. Und da, glaube ich, liegt momentan auch eine Riesenchance drin. Also, dass wir mit relativ ungeschönter Wahrnehmung sehen, wie sieht es zurzeit in Westeuropa, wie sieht der Zustand von Kirche aus und wie können wir jetzt gegensteuern, wenn wir zurückkehren wollen zu dem, was Kirche eigentlich mal sein sollte.
Also jetzt mal etwas überspitzt gesagt, Jesus oder der Glaube nicht als Puzzleteil meiner Selbstoptimierung, sondern als die Basis, der tragende Boden, auf dem vielleicht das Puzzle meines Lebens liegt.
Absolut. Wieder zurückkehren zu dem, wer bin ich eigentlich als Mensch? Ein Bewusstsein für das, was ist eigentlich die Realität? In welcher Art und Weise ist Reich Gottes eigentlich wirklich wahr und die bestimmende Realität unseres Kosmos? Wie stark glaube ich das wirklich? Oder ist das nur so ein Fürwahrhalten, bei dem man sagt, ja, kann man nicht so genau wissen? Und daraufhin dann eben auch sein Leben ausrichten.
Ja, das ist eine schöne Brücke. Der radikale Ausblick auf, was ist eigentlich der Mensch und wer ist eigentlich Gott? Und neben deinem Engagement bei Willow bist du seit vielen Jahren natürlich sowieso als Theologe, als Maulwurf auf der Suche nach gutem Humus, der den Glauben nährt. Und da bist du einem Lehrer begegnet, der dich ganz besonders geprägt hat, Dallas Willard. Wann und wie war deine erste Begegnung mit ihm, beziehungsweise was ist so die Linie, die sich für dich, das Aroma, das sich sozusagen durch Dallas Willard in deinem Glaubensleben entfalten durfte?
Das ist 25 Jahre her, also dass ich in Chicago war. Ich habe damals als Pastor in einer Baptistengemeinde gearbeitet und die Möglichkeit gehabt, zu einem Intensiv-Schulungswoche nach Chicago zu fahren, zu Willow Creek. Und dort stieß ich auf ein neues Schulungsmaterial von John Ortberg, der das gerade testete. So ein Jüngerschaftskurs, wie man einen Tag, einen ganz normalen Tag mit Jesus verbringt. Und da habe ich mich reingesetzt, ich hatte den Tag Zeit, einfach mal zugehört und war völlig begeistert von diesem Ansatz. Wie können wir unser ganz alltägliches Leben in einer tieferen Verbindung mit Jesus leben? Wenn ich einkaufe, wenn ich Auto fahre, wenn ich fernsehe, wenn ich am Arbeitsplatz bin, wie gelingt mir das, dichter und enger mit Jesus in diesen Situationen des Alltags verbunden zu sein? Und witzigerweise, ich war so fasziniert von dem Material, dass ich es übersetzt habe und in meiner eigenen Gemeinde dann angeboten habe. Und bei der Übersetzung des Originalmaterials stieß ich auf die Widmung in diesem Material. Und das war gewidmet ihrem Lehrer Dallas Willard. So, da stieß ich zum ersten Mal auf diesen Namen und war also gespannt, dass ich sagte, also wenn das der Lehrer ist, auf den Sie jetzt sozusagen aufbauen, dann muss ich den mal irgendwie im Original lesen. Und damals gab es in Deutsch, glaube ich, gerade von Gerd Medien ein Buch von Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines. Ich glaube, in Deutsch hieß es Das Geheimnis geistlichen Wachstums, was mein erstes Willard-Buch. Und das hat einen theologischen Erdrutsch in mir ausgelöst. Das hatte ich noch nie so gedacht. Seine ganze Verständnis von Reich Gottes, seine Verständnis des Körpers, die Verständnis für geistliche Übungen. Und es hat mich auf eine Spur gesetzt, auf der ich jetzt seit 25 Jahren von ihm lerne. Und ich würde heute wirklich sagen, er ist der Lehrer, dem ich das meiste verdanke in meiner heute in meiner ganzen Identität und dessen, wer ich bin als Jesus-Nachfolger.
Es gab eine ganz originelle Gleichzeitigkeit jetzt im letzten Jahr, nämlich wir haben uns entschieden, sein Standardwerk, seine Schlüsselbotschaft nochmal zu bringen, nämlich Divine Conspiracy heißt das Buch im Englischen. In Deutsch heißt es Gott, du musst es selbst erleben. Und als wir uns daran gemacht haben, haben wir gemerkt, hier gibt es jemanden, der schon viele hundert Stunden investiert hat, um eine Übersetzung dieses Buches zu ermöglichen. Wir haben das dann schön zusammengeschwenkt und das Buch ist jetzt da. Was hat dich motiviert, so viel Lebenszeit zu investieren in die Übersetzung dieses Buches?
Also Dallas hat eine unglaubliche Weite in seinem Denken, eine unglaubliche Präzision. Er ist ja Philosophieprofessor, hat promoviert in Logik. Das heißt, seine Gedankenvollzüge sind grundsätzlich sehr nachvollziehbar. Man kann seine Argumentationsweise super folgen, aber er bedenkt den Glauben eben auch wirklich intellektuell auf sehr hohem Niveau. Und das finde ich erstmal sehr überzeugend. Er bringt da keine Unschärfe oder irgendwelche Sachen, da muss man einfach so drüber weggehen oder das muss man so glauben. Nee, er denkt die Sachen zu Ende, das finde ich unglaublich faszinierend. Und er stellt einen Entwurf vor, der wirklich umfassend ist. Worauf zielt unser Universum? Und welche Rolle hat dann der kleine Einzelne, jeder Mensch? Was ist Gottes Plan? Wie ist dieser Plan umgesetzt? Und wie läuft er auf eine Zukunft zu? Das finde ich unglaublich faszinierend. Und er hat nicht nur den Plan, sondern auch, wie wird er umgesetzt? Also wie kann man ganz konkret praktische Schritte gehen? Welche Rolle spielt Kirche dabei? Welche Rolle spielt der Einzelne? Und das habe ich in dieser Form nirgendwo sonst gefunden. In einer solchen Klarheit, in einer solchen Präzision. Und er hat an ganz vielen Stellen mein Verständnis nochmal erschüttert. Also von der Frage, was ist eigentlich das Evangelium? Und was war nochmal das Evangelium, das Jesus wirklich gepredigt hat? Und welche Auswirkungen hat dieses Evangelium? Zu verstehen, was war eigentlich mit Rettung gemeint? Der hat ja ein sehr umfassendes Verständnis von Rettung. Nicht nur von Erlösung von Sünden, sondern ein gerettet werden von meiner Gottverlassenheit, ein umgestaltet werden in die selbstlose Liebe Gottes hinein. Das ist ja, ist faszinierend. Also, und für mich ist es so eines der Bücher, ähnlich wie Bonhoeffers Gemeinsames Leben oder es gibt nur ganz wenige, die kann man immer wieder zur Hand nehmen und wenn man sie öffnet, fängt es sofort wieder an zu reden und man entdeckt immer wieder was Neues. Von daher, habe ich 8 Jahre lang versucht, einen Verlag zu finden, der es bringt und euch nicht auf dem Radar gehabt, zu meiner großen Schande. Und
dann haben wir es getan, ohne dich zu fragen. Also es ist wunderbar, dass es jetzt da ist. Wir sind wirklich glücklich damit.
Ich feiere das sehr, ja.
Super. Ich hatte noch so jetzt den Eindruck in der Resonanz, die es auf mich gemacht hat, es ist was ganz Besonderes bei ihm. Er ist unglaublich tief, philosophisch tief, theologisch tief, sehr präzise, überhaupt nicht gesetzlich. Und trotzdem mit einer großen Weite. Was braucht ein Denker, um diese Gravitation in der Mitte zu haben, die so stark ist, dass er auch eine solche Weite entwickeln kann? Was zeichnet Willard da aus?
Also Willard lebt ja, was er lehrt. Und das finde ich das Faszinierende. Ich bin ihm leider nie persönlich begegnet. Ich kenne ihn immer nur aus Schilderungen von Freunden, die ihn kennen oder mit ihm unterwegs waren. John Ortberg hat ja ganz viel mit ihm gemacht. Ich kenne eine ganze Reihe von Videoaufzeichnungen. Aber das Gefühl, dass er wirklich aus dieser Jesus-Verbindung heraus nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt hat, das merkt man, da waren Substanzveränderungen da. Da konnte man diese selbstlose Liebe, diese Weite, diese Barmherzigkeit, diese menschliche Zugewandtheit immer wieder erleben und diese tiefe Christusverbundenheit. Selbst sein Sterben, nach allem, was ich jetzt gehört und von verschiedensten Leuten berichtet bekommen habe, war, dass er eben sagte, also wenn du damit rechnest zu sterben, brauchst du dir als Christ keine Sorgen machen, du wirst nicht sterben. Wir wechseln sozusagen das Zimmer. Und auch sein eigenes Sterben war genau das, dass man den Eindruck hatte, seine letzten Worte waren Danke, 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 dass er den Eindruck hatte, da schon im Gespräch mit Jesus war und das Zimmer wechselte, in die nächste sozusagen, in die Gegenwart Jesu ging. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass jemand eine solche Tiefe in seinem eigenen Leben verankert und das lebt bis zur letzten Sekunde.
Mhm. War ja ein glasklarer Analytiker auch der Gegenwart, auch das ist ein wichtiger Teil des Buches. ganz kurzes Zitat, die so ein bisschen den Raum öffnen, den er jetzt auch auf unsere Zeit hat. Und ich glaube, es passt auch wirklich unfassbar gut in das, was wir die Tage erleben. Er schreibt in einem Satz: Wir sitzen auf dem Scherbenhaufen unserer zerbrochenen Gewissheiten. Und ich glaube, mehr oder weniger könnte jeder jetzt diesen Satz nachdeklinieren, ob man jetzt das große politische, machtpolitische Treiben oder die Krisen, Wirtschaftskrisen, die sich über die Welt erstrecken, anschaut oder ob man möglicherweise mit einem klaren Blick auf das persönliche Leben blickt. Ich glaube, kein Leben ohne zerbrochene Gewissheiten und ohne Bruchstellen. Aber er bleibt da nicht stehen. Viele gute Analysen haben wir, sondern er geht den Schritt weiter. Er geht durch das Zerbrochene hindurch. Was hat er uns, ja, was hat er uns an die Hand zu geben?
Nee, er stellt sich ja den vier großen Fragen, die er immer wieder sozusagen vor Augen führt. Was ist die Realität? Was ist ein gutes Leben? Was ist ein guter Mensch? Und wie wird man ein guter Mensch? Ganz Basisfragen, die sich der Mensch seit Anbeginn stellt. Und dann ist aber genau diese Analyse, wir haben eine Realitätseinschätzung, die sehr stark in der heutigen Zeit durch die Säkularisierung bestimmt ist und sozusagen allein auf Naturwissenschaft und auf Materie basiert. Das ganze Bewusstsein für die geistliche Welt ist ja quasi von der Wissenschaft oder auch von der Gesellschaft so ein bisschen in den Bereich der Lächerlichkeit, der Spekulation geschoben worden. Und er sagte, ist das intellektuell redlich? Nein, ist es nicht. Also wenn unser Universum aus einem Geistwesen heraus geschaffen wurde und es ist die Verbindung von Geist und Materie, dann müssen wir, wenn wir die Realität beschreiben, das zumindest auf dem Radar haben und mit einbeziehen. Und da geht er wirklich auch in den Kampf hinein mit der Auseinandersetzung, wo er sagt, unsere jetzigen wirtschaftlichen Ansätze greifen einfach zu kurz. Dann die Frage zu stellen, was ist das gute Leben? Also ein Leben, das innerhalb dieser Wirklichkeit, die er eben als Reich Gottes, als die ultimative Realität beschreibt, das heißt, die in einer Verbindung zu Gott in einem Leben im Reich Gottes mit seinem eigenen kleinen Reich beschreibt. Dort finden wir das Gute, das gesegnete Leben. Dort finden wir zur Realität und zu uns selbst und zu Gott. Und dort werden wir verwandelt.
Und das ist was ganz Spannendes noch. Wir hören ja, wenn man sozusagen in der Bibel nachliest, Dutzende Stellen, in denen es für das Reich Gottes auch von Jesus her immer wunderbare Metaphern gibt. Ja, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, es ist wie ein Sauerteig, es ist wie eine Perle. Und Willard macht tatsächlich den Versuch, dieses Geheimnis des Reiches Gottes hier auf den Punkt zu bringen. Ich würde anders sagen, ich habe es noch nie so gut gefasst gefunden wie bei ihm. Wie könntest du uns etwas von diesem Willard-Erbe, was ist denn das Reich Gottes, was könntest du uns da in Kürze versuchen zu übermitteln?
Na, erstmal zu verstehen, jeder Mensch von uns hat ein Reich. Wir bekommen diesen Körper und das ist erstmal unser Reich. So, und in unserem Reich soll unser Wille geschehen. So, in unserem Reich ist sozusagen mein Reich kennzeichnet, wo mein Wille geschieht, das ist mein Reich. Das fängt mit unserem Körper an und geht hinterher über unser Leben in bestimmte Einflüsse. Und jetzt sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, sucht nach dem Willen Gottes, ordnet euch mit eurem Reich diesem Willen Gottes unter. Und das wird der entscheidende Schlüssel zum Leben sein für euch. Dort findet ihr die Freiheit. In deinem Reich gerätst du immer wieder in Abhängigkeiten. In deinem Reich bist du verantwortlich. In deinem Reich musst du alles kontrollieren. Sagt er, dafür sind wir nicht gemacht als Menschen. Wir kriegen das nicht hin. Wahre Freiheit finden wir in der Unterordnung unter den Willen Gottes, der ja unser Bestes will. Und indem ich das lerne zu leben, und das fand ich bei Willard interessant, das ist nicht nur eine Idee, sondern er sagt, das geht an vielen Stellen, indem wir Sachen üben, indem wir unserem Körper neue Programme antrainieren. Das spielt eine große Rolle zu sagen, Übungen. Wir haben die Gottlosigkeit einfach nur durch pure Wiederholung so oft geübt, dass reine Willenskraft dagegen nicht ankommt. Du brauchst eine neue Übung. Die Gegenwart Gottes will eingeübt werden. Und dazu bietet er jede Menge Hinweise und Hilfen, um Menschen zu helfen, das zu lernen, in diese Gegenwart zu kommen, die uns dann verwandelt. Er ist überhaupt nicht gesetzlich, also er ist eine unheimliche Weite. Aber was ich bei ihm so faszinierend finde, er arbeitet heraus, wie stark Jesus auf den Kern des Menschen abhebt. Das Buch ist ja letztendlich im Kern eine Auslegung zur Bergpredigt. Und Jesus richtet hier ja kein neues Gesetz auf, sondern Jesus macht immer wieder deutlich, dass unser Handeln aus dem Kern unseres Menschseins herauskommt. Der gute Baum, der gute Früchte trägt. Und Jesus will uns in der Nachfolge in unserem Kern verwandeln. Er will gar nicht, dass wir unser Leben lang verzweifelt versuchen, nicht mehr so viel zu sündigen, sondern er möchte uns helfen, Menschen zu werden, die eigentlich nicht mehr sündigen wollen, weil sie das Gute gefunden haben, weil sie dem liebevollen, dem selbstlos Liebenden begegnet und von ihm verwandelt wurden. Das finde ich faszinierend von ihm, wie er das rausarbeitet und auch wie er Menschen einlädt, auf diesen Weg zu kommen. Ich selber bin eben jetzt auf diesem Weg unterwegs und fasziniert.
Er ist ein großer Lehrer, Gordon MacDonald hast du erwähnt, sicher die ganze Willow-Bewegung, aber auch Saddleback Church oder jetzt von den jüngeren John Mark Comer. Keine Fußnote wird in seinen Büchern so oft bemüht wie die Quelle von Dallas Willard. Wirklich großartig. Könnte man sagen, er ist ein Kirchenlehrer der jüngeren Kirche in Amerika längst geworden?
Also Christianity Today hatte ihn unter die 100 einflussreichsten Denker des letzten Jahrhunderts gezählt, was ich schon mal auch durchaus richtig finde. Ich halte ihn vielleicht sogar für einen der wichtigsten Denker des letzten Jahrhunderts. Für mich ist er einer der ganz, ganz Großen. Und ich bin ein bisschen frustriert darüber, dass in Deutschland er bisher relativ wenig Nachhall findet. Weil wenn man einmal anfängt, sich mit ihm zu beschäftigen, stellt man plötzlich fest, wie unglaublich aktuell er ist, wie tief er ist, aber auch wie praktisch hilfreich er ist. Von daher kann mich nicht genug freuen, dass das Buch jetzt da ist. Und ich hoffe sehr, dass ganz viele, gerade junge Leute, es in die Hand nehmen, die vielleicht mit John Mark Comer den Einstieg kriegen über das Thema Hetze oder Rastlosigkeit oder was und dann mal Lust kriegen, das Original zu lesen, von dem mal John Mark Comer ja letztendlich dann der dritte Aufguss ist, der ihn über John Ortberg und John Ortberg war von Willard infiziert. Von daher ist das ja ein bisschen, ja.
Ich weiß, dass du ein paar Jahre versucht hast, ihn zu Willow hinüberzuziehen als Sprecher nach Deutschland. Das ist nicht gelungen. Aber manche wesentliche Dinge im Leben müssen zweimal beginnen. Vielleicht haben wir jetzt einfach die Chance, mit dem Buch nochmal einen neuen Raum zu öffnen oder eine neue Tiefenbohrung an diese Quelle Dallas Willard zu legen. Und ja, ich freue mich riesig, dass wir das auch ein Stück weit gemeinsam anschieben und dass du uns ein Stück Einblick gegeben hast in deinen Weg mit Willard, aber auch in sein Denken. Und ich wünsche dir, dass das weitergeht und ich wünsche uns, dass dieser Kirchenlehrer jetzt wirklich über den Teich kommt und vielleicht auch im Gemeindeleben und in dem Leben von vielen Christen persönlich nochmal einen Unterschied machen kann in Zeiten, die diese Vertiefung brauchen.
Absolut, bin ich voll dabei, wünsche ich mir genauso. Nochmal danke an euch, dass ihr es gemacht habt. Das ist ja ein Riesenwerk. Problem war eben immer, es ist ja ein, für den Verleger in Deutschland ist es vom Umfang her, vom Übersetzen her schon ein Risiko. Aber toll, dass ihr es reingeht und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr mit dem Buch auch weite Verbreitung erlebt. Es ist einfach wert. Es ist wert, unter das Volk gebracht zu werden.
Der Herbst ist die Zeit des Lesens und das ist auch die Zeit für dicke Bücher und das ist ein Fundament, auf dem man stehen kann. Herzlichen Dank, Jörg. Alles Gute, Gottes Segen.
Sehr und gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay, tschüss.
Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der literarischen Hausapotheke.